Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling.
2 Stunden Literatur von der Leipziger Buchmesse. Gespräche mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern über ihre aktuellen Bücher und Gespräche von Schriftstellerinnen und Schriftstellern miteinander. Der Bücherfrühling ist eine Kooperation von Deutschlandfunk Kultur und dem ZDF. Sie hören im Folgenden eine leicht gekürzte Aufzeichnung einer Gesprächsrunde mit dem Titel Männer und Frauen über Heterosexualität und Verantwortung. Zu Gast sind Christian Dittloff, Emilia Reuk und Sebastian Hotz. Und am Mikrofon ist Miriam C.
Hallo und herzlich willkommen hier beim Bücherfrühling von Deutschlandfunk Kultur auf der ZDF-Bühne. Es sitzen hier 3 Menschen neben mir, die alle recht unterschiedliche Bücher geschrieben haben, unterschiedliche Gattungen jedenfalls. Ein Roman ist dabei von Sebastian Hotz, Mindset. Hallo Herr Hotz.
Hi, schön, dass ich hier sein darf.
Emilia Reuk. Emilia Reuk hat ein Sachbuch geschrieben. Es ist aber auch ein bisschen persönlicher Essay dabei, würde ich sagen. Das Ende der Ehe. Hallo, Frau Reuk.
Vielen Dank.
Und Christian Dittloff hat einen persönlichen Essay geschrieben. Prägung, Nachdenken über Männlichkeit. Hallo, Herr Dittloff. Schön, dass Sie auch da sind.
Vielen Dank. Freut mich sehr.
Also 3 unterschiedliche Gattungen. Es geht aber um ein ähnliches Thema in diesen Büchern. Es geht nämlich in allen 3 Büchern um Geschlechterrollen und auch um Institutionen, die uns in diese Geschlechterrollen, in binäre Geschlechterrollen, also entweder Mann oder Frau, hineindrängen. Emilia Reuk, ich beginne mal mit Ihrem Buch, weil in dem Titel Ihres Buches ist die Institution, die diese Geschlechterrollen zementieren soll, quasi schon enthalten. Die Ehe nämlich. Das Ende der Ehe ist der Titel Ihres Buches. Dabei waren Sie selbst mal verheiratet. War das so schrecklich, dass Sie jetzt das Ende der Ehe fordern?
Es hat eigentlich wenig mit mir zu tun. Also klar hat es mit mir zu tun, das ist meine Erfahrung. Aber meine Erfahrung ist auch verankert in einem System. Es ist verankert in gesellschaftlichen Normen. Und deshalb, meine Ehe war gar nicht so schrecklich. Aber ich habe bemerkt auch, dass diese Institution mich in einer Rolle zwingt, wo ich mich nicht wiederfinde und dass es auch langsam auch eine finanzielle Abhängigkeit auch entstehen könnte, wenn ich nicht aufpasse und unter anderem, aber genau, also mit mir und mit meiner Ehe hat es natürlich was zu tun, weil ich schreibe aus dieser Perspektive, aber wenn ich jetzt die Ehe kritisiere, ist es jetzt
nicht nur aus meiner Perspektive,
sondern auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene.
Ja, Sie argumentieren das auch daraus, dass die Ehe vor anderen menschlichen Beziehungen, also Freundschaften zum Beispiel, gesellschaftlich bevorteilt oder bevorzugt wird. Also klar, man weiß vielleicht, es gibt Steuervorteile für Verheiratete. Es gibt auch immer noch so ein Vorurteil, dass man irgendwie erwachsen ist, wenn man verheiratet ist, so irgendwie angekommen. Aber Sie sagen, die Ehe befördert auch die Ausbeutung der Frauen. Warum das denn?
Also ja, die Ehe befördert die Ausbeutung der Frauen einfach, weil es ein steuerrechtliches Regime dahinter gibt, wo ein patriarchales Modell auch gefördert wird. Das heißt, ein Modell, wo der Mann mehr Lohnarbeit nachgeht und auch dementsprechend mehr verdient und die Frau ihre Lohnarbeit reduziert, um sich um die Kinder zu kümmern. Und diese finanzielle Abhängigkeit, die es kreiert, das heißt, wo die Frau eben von dem Mann abhängig ist finanziell, ist eine Situation, die sehr ungerecht ist in unserer Gesellschaft, weil die Arbeit, die sie leistet, wird erstmal unsichtbar gemacht, aber das ist auch eine Arbeit, die nicht gewürdigt wird, weil sie nicht bezahlt wird. Und ab dem Moment, wo wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, wo wir nicht nur von Liebe und so, ja, kleine Küssen von den Kindern leben können, dann ist es ein ungerechtes System.
Und steuerlich befördert wird eben dieses Modell, ein Alleinverdiener, eine Person, meistens eben Frau, die in Teilzeit ist, vor allem durch das Ehegattensplitting, ja, durch dieses besondere Steuergesetz. Sie sagen aber, wir heiraten eben trotzdem und wir begeben uns trotzdem in so vorgefertigte Rollen, nenne ich sie mal, weil wir so ein inneres Skript, so nennen Sie das in Ihrem Buch, haben. Das fand ich einen total guten Begriff, dass man eigentlich so einem Skript folgt, also in dem und dem Alter heiratet man, in dem und dem Alter muss man Kinder kriegen. Wo lernt man das eigentlich, dieses Skript?
Wir lernen das überall. Also das sind Geschichten über das Leben. Das heißt Narrativen, Erzählungen über das Leben. Und erstmal lernen wir, dass Heterosexualität normal, natürlich ist. Und ja klar, das ist eine normale, natürliche sexuelle Orientierung, aber genauso wie andere sexuelle Orientierungen. Und erstmal ab dem Moment, wo wir das lernen, dann muss es eine gewisse Gestaltung vom Leben auch stattfinden, wo ja die besondere Person, also vielleicht können wir uns auch ein bisschen ausprobieren mit anderen Menschen und dann Mitte 20 wäre schön, wenn die Person gefunden wird, dann Ende 20, Anfang 30 muss man heiraten, dann spätestens auch Kinder bekommen. Dann ist man angekommen. Heiraten natürlich ist das Nekusutra. Und diese Erzählung wird vermittelt durch Bildern, durch Filme, durch Kinderbücher auch sehr oft. Und deshalb alles, was von diesem Modell abweicht, zum Beispiel Menschen, die nicht so gerne in Beziehungen leben oder Menschen, die nicht unbedingt sich binden wollen langfristig, die Frauen, vor allem Frauen, die keine Kinder haben wollen, sie gegen diesen Erzählungen, und das ist dann sehr schwierig, sich durchzusetzen, auch in diesen gesellschaftlichen Rollen, die diese Normen nicht entsprechen.
Christian Dittloff, ich fand das jetzt gerade interessant in der Lektüre von Ihrem Buch, mit dem von Frau Roig, dass Sie ja eigentlich versuchen, dieses Skript zu beschreiben. Also Sie versuchen, das Skript zu beschreiben, wie wird ein Mann, in dem Fall Sie gehen von Ihrer eigenen Biografie aus, als Mann erzogen. Also wie kommt man dahin zu dieser patriarchalen Prägung? Und es spielen auch Institutionen bei Ihnen eine große Rolle, ein Sportverein, die Schule, aber auch die Ehe. Und Sie beschreiben tatsächlich Ihre erste Ehe. Im Alter von 13 Jahren wird die geschlossen an der Tischtennisplatte.
Ja, genau.
Was war das denn für eine Ehe?
Ja, also es gab dieses Spiel, also wir wurden so ein bisschen aufgeteilt, binär aufgeteilt, Jungs und Mädchen, bisschen in der Rangfolge ihrer Normschönheit und Coolness vielleicht.
Also diese Art von, auf dem Schulhof sind wir?
Auf dem Schulhof, genau, ja. Auf dem Gymnasium in Hamburg. Und es war so, dass wir halt uns an der Tischtennisplatte verabredet haben und dann wurde entschieden, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es entschieden hat, aber wer wen heiratet. Und verheiratet wurden wir von einer Person, die auch diesen Normschönheitsidealen gar nicht so sehr entsprach und sozusagen klar war in der Logik dieser Kinder, die das entschieden haben, also der heiratet jetzt nicht. Aber der war dann quasi der Pastor und hat uns vermählt. Und dann waren wir irgendwie so verheiratet als 13-Jährige und hatten wie so eine Möglichkeit, schon auch eine Beziehung danach zu leben. Also dass die Ehe sozusagen als Skript auch für uns Teenager, in der wir dann unser Begehren auch sozusagen institutionalisiert entdecken können.
So. Was würden Sie sagen, woher hatten Sie dieses Skript? Woher hatten Sie diese Vorstellung davon, es gibt jetzt Männer und Frauen und die müssen halt heiraten?
Ich glaube, das ist halt, also genau wie Emir auch gerade schon gesagt hatte, also es ist nicht so sehr wie so eine Disney-Szene, da beugt sich mein Vater so zu mir runter und sagt, Sohn, das sind die paar Sachen, die du wissen musst, sondern es ist halt die Vielzahl, die Umstellung, die Umzingelung von einem ähnlichen Hetero-Skript in allem, also sozusagen in Popkultur, in Familie, aber auch in der Schule und im Kindergarten. Es ist also quasi gar nicht klar zu benennen. Das habe ich so in meinem Buch gemerkt. Das ist so, ich kann nicht den Finger in die Wunde legen, weil es ist überall. Ich bin die ganze Zeit umzingelt von diesen Skripten und das versuche ich in meinem Buch aufzuzeigen. Also wie so das Klima zu beschreiben, anstatt jetzt sozusagen diese eine Szene herauszufinden.
Ja. Ihr Buch, Ihr Essay, das beschreiben Sie auch. Sie beginnen nachzudenken über Männlichkeit, als Ihre Eltern sterben. Die sterben beide innerhalb eines Jahres und da kommen Sie auch ins Nachdenken nochmal über Ihre Biografie, über Ihren Lebensweg. War die Ehe Ihrer Eltern, ist das im Nachhinein sowas wie auch ein Vorbild oder war das was? Weil ich meine, dass man mit 13 an der Tischtennisplatte noch keine besonders ausgefeilten Vorstellungen von Beziehungen hat, okay.
Ja.
Aber die Ehe Ihrer Eltern?
Ein Vorbild nicht so sehr. Also meine Eltern, die waren 35 Jahre verheiratet bis zu ihrem Tod und es war für beide die zweite Ehe, aber über ihre erste Ehe weiß ich jeweils gar nichts. Wurde gar nicht so viel erzählt, also über die in Anführungszeichen gescheiterte. Und was vorbildhaft war, dass es irgendwie auf mich ausgeglichen wirkte, aber tatsächlich war es natürlich trotzdem so, dass es sehr normativ war im Sinne von, sie hätten gar keine andere Möglichkeit gehabt. Ich glaube, dass sie auch zwei Ehen geführt haben, zeigt irgendwie auch schon, es war sehr wichtig anscheinend als Lebenskonzept und haben da gar keine Alternativen eigentlich gesehen und sozusagen so eine Verteilung von Entscheidungsgewalt auf der einen Seite und finanzielle Situation, wer hält die Familie finanziell am Laufen, war ganz klassisch, heteronormativ und auch sexistisch verteilt.
Frau Roig hatte jetzt schon gesagt, Ihr Buch hat persönliche Anteile, es geht aber argumentativ nicht von ihr als Person aus, sondern es ist was Strukturelles. Man hat jetzt schon gehört, Herr Dittloff, wie Sie über das Buch sprechen. Sie haben auch ein persönliches Buch geschrieben. Sie schreiben aber ganz am Anfang, all dies muss als etwas betrachtet werden, was von einer Romanfigur gesagt wird. Warum das denn?
Naja, ich spiele so ein bisschen schon mit dem Spannungsfeld aus Fakt und Fiktion, weil ich jetzt nicht behaupten möchte, dass mein Leben wie so stellvertretend irgendwie funktionieren könnte und herhalten könnte. Aber ich habe halt, wenn ich Geschichten aus meiner eigenen Erinnerung wie so abziehe und erzähle, auch in ein wieder narratives Feld sozusagen, unter einem narrativen Bogenspanne, dann ist halt die Mittel der Fiktion, die greifen. Also es ist eine Mischung aus Fakt und Fiktion. Dieses Spannungsfeld versuche ich aufzuzeigen und auch zu sagen, ich sitze jetzt hier als Christian Dittloff auf der Bühne und die Figur im Buch heißt auch Christian Dittloff und das ist auch irgendwie alles wahr, aber es ist eher sozusagen, es ist nichts erdichtet, aber vieles verdichtet. Und auf diesen Hinweis möchte ich irgendwie dann gerne machen, weil es schon ein literarischer Text ist und kein Sachbuch und mir die Unterscheidung sehr wichtig ist.
Ja, ein literarischer Text, Sebastian Hotz, haben wir bei Ihnen, wobei er sich vielleicht auch zwischen Fiktion und Fakt bewegt. Ich weiß nicht, Mindset heißt Ihr Buch, Ihr Roman. Und es geht auch um Geschlechterrollen, würde ich sagen. Wir haben nämlich in Mindset eine Hauptfigur, Mirko. Das ist erstmal ein eher unauffälliger IT-Service-Mitarbeiter. Der wird dann aber, ich nenne es mal, Mitglied in so einer Art Männergruppe, in einer Business-Coaching-Gruppe. Warum eigentlich?
Ja, Mirko wird natürlich nicht Mitglied, sondern er ist ein Investor und er ist ein zukünftiger Rising Star. Und das Schmerzhafte für mich an diesem Roman, der natürlich Unterhaltung sein soll, ist, dass es nicht so viel Fiktion ist. Also es gibt sehr viele Menschen da draußen. Es gibt sehr, sehr viele Life-Coaches, Finanzexperten und Finance-Bros. Und ich will nicht ausschließen, dass es genau diese Charaktere genauso gibt. Und warum Mirko oder auch Maximilian Krach, die andere Hauptfigur, so erfolgreich und außerordentlich werden wollen, ist natürlich, dass der Durchschnitt, auch wenn er natürlich der häufigste Lebenszustand ist, abgelehnt werden muss, die ganze Zeit von allen. Niemand möchte durchschnittlich sein, obwohl der Durchschnitt, so verächtlich er auch klingen mag, ein sehr, sehr warmes Bett ist, in das man sich fallen zu lassen hat, gerade was das Berufsleben angeht.
Sie gehen dann in dieses Milieu von High-Performern, Investoren, haben Sie jetzt gesagt, Alpha-Männern kann man sie vielleicht auch nennen. Sie nennen sich selbst Wölfe, also Sie haben für sich selbst diese Tiermetapher der Wölfe gefunden. Ist Ihr Roman auch eine Warnung vor solchen Gruppen und vor solchen Narrativen?
Ich glaube, für die Warnung vor solchen Narrativen, vor einer neoliberalen Selbstbefreiung, braucht es keinen Roman, um davor zu warnen. Da reicht ein Blick auf die Welt, und zwar sowohl die Zeitung als auch die Welt. Und unser ganzer Planet wird davon bestimmt, dass Männer Systeme bauen, in denen sie erfolgreich werden und erfolgreich sind. Und ja, es braucht keine große Warnung. Wir durchleben gerade die Anfangszeit dieses Schreckens und haben auch schon viele Schrecken dieser Welt erlebt.
Sie merken, es wird hoffnungsvoll hier in dieser Runde, aber wir kommen doch vielleicht darauf, wie wir aus dem allen ausbrechen. Das heißt, Sie mussten aber, Herr Hotz, gar nicht mehr besonders viel recherchieren, sondern die Alpha-Männergruppen und die sich verstärkenden ultramaskulinen Narrative, die schwirrten schon quasi in Ihrem Kosmos auch herum?
Die Magie der Algorithmen ist ja, dass jeder den Content angezeigt bekommt, den er verdient hat. Und bei mir, ich bin halt ein Mann Mitte 20. Natürlich bin ich interessant für Lifestyle-Coaches und die Maximilian Krachs dieser Welt. Und ich habe mit 18 dual BWL studiert in einem großen Unternehmen. Es hätte nicht viel gebraucht, vielleicht nur TikTok damals schon, bevor ich genau so etwas werde, was ich heute verachte. In einem Paralleluniversum schreibe ich vielleicht El Bolschewisto in der Amazon ein Sterne-Rezension über El Hotzo. Who knows?
Sind Ihnen eigentlich gerade diese Tiermetaphern, weil das fand ich so auffällig, es geht ganz viel in dieser Gruppe, in der sich dann Mirko bewegt, um Tiere, also wir sind die Wölfe und nicht die Schafe. Kommen da ständig so Tiervergleiche drin vor?
Natürlich, also diese biologistischen Ideale von Männer sind Raubtiere und Frauen nicht, das diktiert alles. Und wir haben das in einer transfeindlichen Debatte, wo irgendwas mit Biologie angeblicher unterstrichen wird, oder in Sachen wie Männlichkeit, dass Männer von Natur aus stark und hart wären und Frauen die Sammler, während die Männer die Jäger sind. Das ist Quatsch, das ist Bullshit. Und so diese Natur, die unveränderlich wäre, die diktiert sehr, sehr viel, nicht nur in der Finanzbranche, in der mein Roman spielt, sondern auch im restlichen Leben.
Mhm. Emilia Roig, es war meine Lieblingsstelle, muss ich sagen, in Ihrem Buch, wo Sie auch auf die Tierfilme zu sprechen kommen. Sie sagen nämlich, es ist doch so auffällig in Tierfilmen, die Tiere haben andauernd Sex. Und zwar Sex, um sich zu vermehren. Ist deswegen dieser Tiervergleich, dieser absurde Vergleich von Mensch und Tier so stark bis heute, wie Herr Hotz das jetzt auch gerade beschrieben
also, hat? Also danke erstmal für diese Stelle. Ich hatte das auch zitiert, weil sehr oft sagen Menschen, na ja, aber Heterosexualität ist doch natürlich, weil gucken Sie mal, Tiere, sie haben nur heterosexuellen Sex, das ist doch klar. Und das, was ich gesagt habe, ist halt, nein, also das stimmt erstmal nicht. Weil die Menschen, die die Tierdokus machen, sie haben einen Bias und sie suchen nach diesem heterosexuellen Sex zum Zwecke der Fortpflanzung für ihre Dokus und dann es lässt tun denken, dass es nur heterosexuellen Sex in der Natur gibt und dass das männliche und das weibliche Geschlecht komplementär sind und dass sie gewisse Eigenschaften an sich haben. Das stimmt alles nicht. Es gibt wirklich eine sehr große Vorangenommenheit sozusagen durch die Wissenschaft. Und die Wissenschaft und das, was du sagst auch über die Natur, ist interessant, weil ab dem Moment, wo wir Geschlecht als ein naturgegebenes Konzept sehen, also eine naturgegebene biologische Kategorie sehen, dann können wir auch die Ungerechtigkeit rechtfertigen und legitimieren, indem wir sagen, naja, von Natur aus sind Männer rationaler, intelligenter, aggressiver. Deshalb müssen sie die Welt regieren. Frauen sind von Natur aus fürsorglicher, weicher, intuitiver. Und das wäre verantwortungslos, ihnen eben diese Funktion zu geben in der Gesellschaft. Und die Natur, also das ist interessant, dass wir uns immer wieder auf die Natur berufen, also wir, ne, die Macht, auf die Natur berufen, um die Geschlechterverhältnisse zu rechtfertigen. Aber was machen wir bitte hier, was komplett natürlich ist? Also hier in diesem Raum. Ja, also niemanden kackt auf den Boden oder jagt dem anderen, um es zu essen. Also das tun wir nicht. Wir haben auch keinen Sex jetzt hier öffentlich. Das heißt also, die Idee, dass Natur etwas ist, das uns leiten sollten in unseren menschlichen Entscheidungen, ist einfach komplett Quatsch.
Und niemand, der schon mal 2 Meerschweinchen hatte, weiß, dass Tiere nur heterosexuellen Sex haben.
Genau. Herr Dittloff, wie haben Sie das empfunden? Der Titel Ihres Buches heißt Prägung. Wie unausweichlich oder irreversibel haben Sie diese Prägung vielleicht auch beim Schreiben empfunden?
Ich habe beim Schreiben schon gemerkt, halt, wie unausweichlich es in gewisser Weise ist, aber auch, wie Sebastian gerade schon meinte, es gibt halt irgendwann vielleicht doch die Möglichkeit, so abzubiegen oder so abzubiegen, je nachdem auch, was für Verbindungen man eingeht, was für Freundschaften man schließt und ob vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt irgendwie die große Schwester einer Freundin einem ein Buch reicht, das das Leben für immer verändert oder sowas. Ne? Also es ist schon unausweichlich erstmal in der Grundsituation, glaube ich, weil es halt in populärer Kultur, in Literatur, in überall halt selber erzählt wird. Also ich glaube, es ist gar nicht so leicht, vor allem, weil es so früh beginnt, dass man halt ja auch weiß, okay, sobald zum Beispiel Jungs in den Kindergarten kommen, dass sie dann wie so auch verlernen, über ihre Gefühle zu sprechen, dass sie abhärten, weil es halt irgendwie auch von ihnen verlangt wird, weil sie nicht mehr ermutigt werden, vielleicht auch über ihre Gefühle zu äußern oder einfach ganz andere Glaubenssätze eingetrichtert bekommen. Und das macht natürlich was und hat auch langfristige Folgen.
Ich höre jetzt bei Ihnen allen dreien eher eine ähnliche Tendenz, was die Binarität von Geschlecht ist, nämlich, dass sie gar nicht so festgefahren ist. Aber was würden Herr Hotz zum Beispiel die Wölfe aus Mirkos Männergruppe, was würden die machen, wenn die jetzt hier im Publikum sähen und diesen Talk hören würden?
Kryptowährungen verkaufen, denke
ich. An die Menschen, die hier sitzen?
Ich sehe hier lauter Menschen, die unerschlossene finanzielle Potenziale haben. ja, letztlich bezeichnen sich solche Menschen, die alles als Markt sehen und als Opportunity, oft als ideologiefrei, als wäre es nicht eine Ideologie, alles als Markt zu sehen. Ja, ich glaube, gerade im Bereich meiner Entrepreneurs im Buch ist die Binarität der Geschlechter sehr, sehr, sehr festgefahren. Und auch sie leiden darunter, auch wenn sie dieses Bild so hochhalten, leiden sie darunter unter Rollen, die ihnen vorgeschrieben werden von Jan Ullrich über Oliver Kahn bis Michael Schumacher. Das sind Männlichkeitsbilder.
Ja, das ist eine sehr schöne Stelle in Ihrem Roman, wo Sie auch auf das Narrativ des Heldentods und des Held, der nie aufgibt, zu kämpfen eingehen. Welche Rolle spielt Aufgeben in Ihrem Roman oder für Ihren Roman?
Ich bin ein enorm großer Fan des Aufgebens, weil wenn wir nicht irgendwie öfter mal aufgeben würden als Menschheit, würden wir immer noch versuchen, mit Vogelflügeln an die Sonne zu fliegen. Schön, dass wir das aufgegeben haben. Und aufgeben kann vor wirklich vielen Dingen einfach schützen. Natürlich ist eine gewisse Beharrlichkeit, eine Kondition gut. Und bei Kilometer 41 eines Marathons aufzugeben, hat etwas sehr Tragisches. Aber lieber bei Kilometer 41 aufgeben, als sich die den Körper ruinieren. Ich bin großer Fan von Aufgeben und von sich in einer Realität selbst zu finden, statt sich selbst damit zu quälen, aus ihr ausbrechen zu wollen. Es ist kein damit abgeben, aber eine gewisse innere Ruhe, die man finden kann. Durchs Aufgeben. Öfter aufgeben.
Frau Reuk, fällt es leichter, das Aufgeben, wenn man eine Autorin ist vielleicht und kein Investor oder Banker oder sowas?
Also ich glaube, das ist eine Haltung und ich gehe auch 100% mit. Ich glaube, ich würde auch ein Parallel sehen zwischen Aufgeben und Abschaffen. Ja. Also das Ende, das ist auch eine neue Definition, dem Ende zu geben, weil in unserer Gesellschaft ist Ende negativ. Ja, eine beendete Ehe ist eine gescheiterte Ehe. Eine beendete Firma ist eine gescheiterte Firma zum Beispiel. Und wir sehen nicht, was alles entstehen kann. Und es gibt so viel Macht auch in Enden. Und zum Beispiel heute stecken wir in so großen Krisen, weil wir kein Vertrauen haben an Enden. Also das Ende der Kapitalismus könnte uns retten. Doch weil wir eben keine Möglichkeit darin sehen oder wir nicht aufgeben wollen, ja, stecken wir in dieser Krise. Das heißt, es ist die Macht des Unbekannten, die Macht der Möglichkeiten, die uns verschlossen bleibt dadurch.
Was haben Sie aufgegeben, Herr Dittloff, in Ihrem Buch, auf Ihrem Weg?
Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich fand das auch einen Gedanken in einem Buch so toll, wo es dann eigentlich darum geht, warum in den Unterdrückungsmechanismen einrichten und anstatt sie abzuschaffen. So, das finde ich einfach wirklich aufgeben. Da würde ich auch eine Lanze für brechen, um in mehrfach Wortfelder hier zu bedienen. So, und was ich aufgegeben habe, weiß ich nicht so genau, auch ob das... Der Bruch ist auch so was Konkretes. Es geht eher um so ein schrittweise Verlernen für mich und ein Ausschleichen von einfach einer nachwirkenden Prägung, so würde ich sagen. Und das ist natürlich so wie in Hierarchien zu denken. Oder ein Bild, was ich ganz klar aufgegeben habe, ist der Genius als Schriftstellervorbild, der dann irgendwie das Universalgenie ist und alles wissen muss. Und stattdessen wieso auch in freundschaftliche, kollegiale Verbindungen zu treten und darin auch meine schriftstellerische Arbeit zu entdecken und Freude daran zu haben. Also viel stärker auf Verbindungen zu setzen, statt auf ich setze mich an erste Stelle und versuche irgendwie zu gewinnen, dieses Literaturgame oder so.
Es ist so absurd, wie mächtig Menschen sind, wenn sie zusammenarbeiten, welche Feinde man besiegen kann. Allein wie der erste Arbeitskampf, den ich geführt habe in einer Redaktion, Arbeitskampf, wir haben miteinander geredet, wie viel wir verdienen, aber es war so befreiend, dass sowas funktionieren kann. Es ist so richtig so ein High, wie toll es ist, wenn man einfach, statt sich einander abzugrenzen und zu trennen, ja, einander an die Hand nimmt, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne.
Können Sie sagen, was dafür entscheidend war? Sie haben einen Kollegen gefunden und sich dann gegenseitig erzählt, wie hoch Ihr Gehalt ist. War das eine persönliche Beziehung, die Sie erstmal zu einer Person hatten? Oder hatte das eine strukturelle Dimension auch?
Also, wir arbeiten alle in der Medienbranche. Wir wissen, dass es ganz schön unterschiedliche Gehälter und Gehaltsstrukturen gibt, je nachdem, wer da gerade angestellt wird. Und man hat oft so Angst, dass man andere vor den Kopf stößt, wenn man nicht über so etwas wie Gehalt und Arbeitslast redet. Dabei muss man, glaube ich, da eine kleine Trennung einfach einführen zwischen, das ist mein Arbeitgeber und ich arbeite für den. Und ich erwirtschafte mehr Wert für ihn, als er mir auszahlt. Und wenn man sich darin in dieser Struktur, in dieser Solidarität der Angestellten, man könnte sagen Klassensolidarität, wohlfühlt und sich einander öffnet und dieses bisschen, was man zu verlieren hat, riskiert, indem man sagt, wie viel man verdient, dann ist das sehr kraftvoll und sehr, sehr, ja, man hat fast so eine Romantik wie vor 100 Jahren in klassischen Streiks und Arbeitskämpfen und das halt zwischen Excel-Tabellen und SAP ausdrucken, das ist ganz schön.
Frau Reuk?
Ja, das finde ich interessant, weil jetzt eben so ganz transparent auch über Geld und über Gehalt und über Wert und über Wachstum auch zu sprechen, wenn jetzt wir das Thema nochmal zur Ehe bringen. Das, was ungerecht ist, ist, dass es gibt ganz, ganz viel Wert, was von Frauen unbezahlt auch geleistet wird und produziert wird. Und diesen Wert, wenn wir es jetzt sehen könnten oder wenn wir es jetzt in Zahlen auch umwandeln könnten, wir würden sofort sehen, dass unser kapitalistisches System nicht halten kann ohne diese unbezahlte Arbeit. Und deshalb ist es wichtig, glaube ich, zu sehen, okay, in diesen Ehen, also oder in unserer Gesellschaft, es gibt ganz, ganz viele Tätigkeiten, die unbezahlt werden, die nicht als Arbeit auch benannt werden, wie zum Beispiel die Arbeit an sich selbst, die man macht, oder die emotionale Arbeit, die Care-Arbeit, sich um die Kinder zu kümmern, etc. Und dass es wieder aufgewertet wird. Wenn es aufgewertet wird, dann hat der Kapitalismus ein Riesenproblem tatsächlich.
Ich wollte noch auf eine Dimension mehr hinaus, die nämlich auch in Ihrem Buch ist. Wir haben jetzt schon gesprochen über die Binarität der Geschlechter, Geschlechterrollen, die gestützt werden vom Kapitalismus. Sie sagen aber auch, Binarität ist auch ein koloniales System oder Sie zeigen das in Ihrem Buch. Tatsächlich war das neu für mich. Können Sie da das noch erklären?
Ja, klar. Also wir gehen davon aus, dass die Menschheit immer in zwei rigiden, getrennten Geschlechtern organisiert ist von Natur aus und dass sie komplementär sind. Aber die binäre Geschlechterordnung war ein Instrument der zivilisatorischen Mission im Kolonialismus. Das heißt, die Völker, die am meisten, also die Geschlechterrollen, die am meisten unterschiedlich waren oder auch sichtbare Unterschiede zwischen Mann und Frau auch gezeigt haben, wurden als überlegen proklamiert. Und das heißt, dass die Europäer haben versucht, diese Geschlechterbinarität so markant auch zu machen, durch eben Ausschlüsse von Frauen aus den Sphären der Macht oder auch physisch, ne? Also die Haarentfernung zum Beispiel. Die Tatsache, dass Frauen die Haare entfernen, ist auch eine Art und Weise, wie diese binäre Geschlechterordnung auch verfestigt wurde. Und das hat eine Relevanz, weil in ganz vielen anderen Ländern und Gebieten, Kulturen, bevor der Kolonisation, hatten keine binäre Geschlechterordnung. Mhm. Es gab sozusagen, ja klar, unterschiedliche Körper, die auch sichtbar sind, aber die waren nicht gekoppelt an einem System, an einer Hierarchie, an einer Organisation der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, ganz interessant zu sehen, weil dann haben wir auch einen Anknüpfungspunkt und können sehen, wie könnte das auch aussehen ohne die binäre Geschlechterordnung. Und vor allem, dass sie an sich nichts Natürliches hat.
Und Herr Dittloff, Sie haben ja auch schon diese schöne Szene oder nicht schöne Szene auf dem Schulhof an der Tischtennisplatte beschrieben, wo auch binär getrennt wurde. Hier reihen sich jetzt die Mädchen auf und hier die Jungs.
Ja, absolut. Es war gar nichts anderes denkbar. Und ich glaube, das ist eine Stelle, an der man voll ansetzen muss, dass man halt Informationen mitteilt, dass man einmal sich selbst öffnet und irgendwie mitteilt. In meinem Buch gibt es halt so die Idee, dass die eigene Verstrickung in patriarchale Prägungen und Systeme aufgezeigt wird und dass man sie sich auch eingesteht. Und irgendwie, das ist halt etwas, finde ich, was Personen im Einzelnen machen müssen. Also man arbeitet auf verschiedenen Ebenen. Also Einzelpersonen müssen sich eingestehen, ihre Privilegien, aber auch ihre Prägung und ihre Verstrickung in patriarchale Systeme. Und dann muss es halt aber auch Möglichkeiten geben, überhaupt zu Informationen zu gelangen. Deswegen sind natürlich Sachbücher, große Diskussionen, Sichtbarkeit von diesen Themen total unerlässlich sozusagen. Aber ich glaube, man muss da auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Und deswegen finde ich auch voll schön, dass wir hier Roman, Sachbuch und Personal Essay so gemeinsam auf der Bühne haben.
Herr Hotz, hat Ihr Roman Mindset Sie auch über Ihre eigene Männlichkeit nochmal nachdenken lassen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da ist aber kluge Stimmen im Internet wichtiger und größer für die Reflexion gewesen als mein Buch jetzt. Mhm. Ich beleuchte in diesem unterhaltsamen, hoffentlich unterhaltsamen Roman.
Er ist auf jeden Fall unterhaltsam.
Danke, immerhin, sehr schön. Was für absurd lächerliche Blüten dieses Beharren auf Männlichkeit schlagen kann. Und wenn es nicht so akut gefährlich, nicht für die Männer selbst, sondern auch für alle Personen um sie herum, wenn es nicht so akut gefährlich wäre, könnte man darüber viel öfter lachen. Ja. Also ich habe zum Beispiel eine Freundschaft geführt von 7 bis 20 ungefähr. Und ich weiß, dass ich diesen Typen, Matthias, kein einziges Mal umarmt habe. Wie kann man 13 Jahre mit jemandem in einem Raum regelmäßig verbringen, ohne ihn je zu umarmen? Das ist so eine Lächerlichkeit. Und es ist nichts Großes, es ist nichts Schlimmes, was mich jetzt für immer vernarbt hat. Aber es ist so lächerlich. Warum haben wir diese Winzigkeit einer körperlichen Nähe nicht zugelassen? Oder auch so im Alter von 13, wenn dann so Mädchen in der Klasse nur mit dem Nachnamen angesprochen werden, weil einerseits, und das fand ich, gab es auch in deinem Buch eine Stelle darüber, weil einerseits ist diese Nähe zu Frauen dann peinlich und schwach und schwul und man spricht sie deshalb nur mit dem Nachnamen an und andererseits möchte man natürlich auch auf keinen Fall schwul sein und darf dann auch Männern keine Nähe zeigen und am Ende wirst du dann von 9 bis 17 kein einziges Mal umarmt und nennst Frauen, in die du eigentlich verliebt bist, die ganze Zeit nur Müller oder Rosenzweig oder sonst was. Und das ist peinlich, es ist lächerlich und es ist dumm, aber es ist auch unglaublich gefährlich. Ich habe mich lieber um den lächerlichen Teil gekümmert, weil mir das mehr liegt.
Aber das ist ein Verbot eigentlich, das im Patriarchat verhängt wird. Das heißt also, Männer und Jungs lernen, Männer und Männlichkeit zu verherrlichen und sie zu bewundern, zu lieben, sie am intelligentesten und interessantesten zu finden. Aber sie dürfen auf keinen Fall mit ihnen Sex haben. Und das ist diese, na, so verliebe dich in den Männern, aber doch nicht. Und bei den Frauen, also die gesamte patriarchale Gesellschaft bringt Männern bei und auch Mädchen bei, eben dass Frauen und Mädchen unterlegen sind, dass sie nicht so interessant sind wie die Männer, wie die Jungs etc. Aber mit denen musst du dich, in denen musst du dich verlieben. Und das heißt, es gibt diese doppelte Botschaft für die Jungs. Für die Frauen ist es anders, weil sie lernen, okay, wir müssen uns in die bessere Menschensorte verlieben, ja sofort. Aber genau, und deshalb so können auch diese Freundschaften, diese körperliche Nähe unter Frauen mehr ausgelebt werden. Und das ist eine Position, ich würde auch in dieser Position nicht sein wollen. Und das merken wir auch, wie unbequem das ist, gleichzeitig diese, ja, also dieses Paradox sozusagen so zu navigieren die ganze Zeit. Ja.
Ja, Herr Dittloff?
Da fällt mir irgendwie so eine kleine Geschichte ein, auch wo diese internalisierte erstmal Skepsis zu weiblicher Expertise, zum Beispiel im Hinblick so auf Popmusik, die ich hatte. Ich war 19, hatte eine platonische Freundin, die war ein bisschen älter, die habe ich auf einem Punkkonzert kennengelernt und sie hat mich eigentlich in so richtig tolle Musik eingeführt und wir haben uns vorgenommen, gegenseitig ein Mixtape zu machen. Sie hat mich so an so Riot Girl Sachen erstmal so damit die geschenkt und es war großartig und total wichtig für mich. Dann haben wir uns Mixtape gemacht und dann gegenseitig gehört natürlich und ich war total begeistert von ihrer Musik und dann hat sie mich gefragt, und Christian, wie war's? Und dann sage ich den dümmsten Satz, den ich hätte sagen können, für ein Mädchen nicht schlecht. Und ich habe mich in dem Augenblick schon so geschämt, habe es aber erst jetzt verstanden, was es war, dass da wirklich was internalisiert ist. Und ich schäme mich auch hier zu sagen, ne? Weil es natürlich kein cooler Move war. Aber ich habe da sozusagen das Internalisierte irgendwie nochmal so gespürt, dass es durch mich spricht, dass diese Prägung durch mich spricht. Und finde es bis heute einfach absurd, weil ich alles gelernt habe von dieser platonischen Musikfreundschaft.
Ja, ich glaube, man merkt jetzt bei den Geschichten oder den kleinen Anekdoten, die Sie jetzt alle drei erzählt haben, es ist schon irgendwie leicht, dann über so eine Männlichkeit zu lachen, jetzt im Nachhinein natürlich immer und für uns, wie wir jetzt hier sitzen. Herr Hotz, ich fand eine Stärke aber von Ihrem Roman und ich glaube, das ist, was Literatur dann eben auch zeigen kann, ist, man darf über Mirko lachen, man lacht auch an vielen Stellen über den, weil der halt lächerlich ist oder weil der Maximilian Krach lächerlich ist.
Weil sie als Charaktere schon Pointen sind.
Genau, ja. Es gibt aber auch eine Figur, die das konterkariert, eine Frauenfigur, Jasmin, die auch zeigt, einfach durch ihren Charakter, dass es auch, dass diese Männlichkeit auch eine reale Gefahr für Figuren ist, zum Beispiel wie Jasmin, die da enthalten ist.
Ja, also ich glaube, es hilft vielen kulturellen Erzeugnissen, wenn zumindest der Hauch einer weiblichen Perspektive darin stattfindet, auch wenn das natürlich wieder sehr binär ist. Aber Jasmin nimmt die Rolle einer Außenstehenden ein, letztlich der LeserInnen, die unfreiwillig sich mit dieser Welt aus Finanzcoaches und Finance-Bros beschäftigen muss und darauf mit einer hoffentlich gesunden Abscheu blickt und keinen Bock hat darauf, sich mit diesen Menschen auseinandersetzen zu müssen. Aber wenn, und uns begegnen allen, glaube ich, schreckliche Menschen in unserem Leben, man hat auch eine gewisse Lust, die dann scheitern zu sehen. Und diese Rolle nimmt Jasmin ein.
Mhm. Jasmin ist aber schon deutlich auch die Sympathieträgerin. Also ich mochte natürlich Jasmin am liebsten.
Ja?
Wahrscheinlich geht es auch vielen so. Sie ist ja auch die, am Schluss dann im Roman mal eine Ansage macht, so Jungs, so machen wir es jetzt.
Es ist weniger eine Ansage als einen sich selbst überlassen. Wie so zwei wütende Hunde in den Raum einsperren, die regeln das meistens schon.
Okay, also ist gar nicht so klar Ihre Lieblingsfigur, weil ich mich jetzt so geoutet habe. Haben Sie eine Lieblingsfigur?
Meine vielleicht autobiografische Lieblingsfigur ist Angela. Die hat ein sehr reales Vorbild aus meiner Zeit bei Siemens im Großraumbüro. Und Menschen wie Angela sind so, ja, werden für viel weniger Arbeit bezahlt, als sie tatsächlich machen, weil es nicht nur um Buchhaltung und Excel-Tabellen geht in dem Job, sondern um den sozialen Faktor, der oft Frauen übertragen wird, als unbezahlte Arbeit nebenbei, die sich um die Pizzabestellung zum Geburtstag kümmern, um das Geld sammeln für den Renteneintritt oder die Glückwunschkarte zur Geburt irgendeines Kindes. Mein großes Ziel in meinem Leben ist tatsächlich in irgendeinem Büro mal diese Angela-Position einzunehmen. Und ich glaube, das ist etwas, womit man im Leben angekommen ist. Und ich glaube, das gibt es in jeder Arbeitsstelle, so eine Person, von der man glaubt, dass sie den großen Überblick hat über alles und von der glaubt man auch immer, dass man besonders guten Draht zu ihr hätte, aber sie ist einfach freundlich zu allen und das ist, glaube ich, ein gutes Ideal, nach dem sie streben lässt.
Ja, Angela sorgt auch so ein bisschen, sie möchte Mirko so ein bisschen unter die Leute bringen, sie denkt, er vereinsamt da so in so einer komischen Sekte, sagt sie, glaube ich, auch. Und tatsächlich, das enthülle ich jetzt noch, meine Lieblingsszene im Buch ist dann auch, wo Angela Mirko mit auf ein Schützenfest nimmt. Und es gibt eine große Rede auf diesem Schützenfest für mehr Frauen im Schützenverein. Ist das, entspricht das auch Ihrer persönlichen Position zu Frauen im Schützenverein?
Ich bin grundsätzlich großer Fan davon, Frauen zu bewaffnen, weil es notwendig ist. ich glaube nicht, dass... Das ist natürlich ein satirischer Einschlag, weil es ist nicht notwendig in Systemen, die fürchterlich sind. An Schützenvereinen ist nicht das Problem, dass zu wenig Frauen darin sind, sondern an Schützenvereinen ist das Problem, dass es sie gibt. Warum gibt es das überhaupt? Warum sind Leute besoffen die ganze Zeit und schießen? An sich natürlich eine tolle Kombination, aber warum denn als Verein? Das ist ein Hobby für private Einzelgänger, finde ich. Das ist halt die gleiche Diskussion wie bei so DAX-Konzernen. Warum? Also natürlich ist es wichtig, dass auch Frauen in eine Position kommen und ermöglicht wird, dass sie CEO von BP werden können. Aber wie wäre es, wenn es BP nicht gäbe? Wie wäre das denn? Ja.
Ja, Frau Reuk, Sie haben jetzt gerade so applaudiert bei den Frauen bewaffnen, aber auch als Witz, aber auch im Ernst. Was für Mittel hat man denn für den Kampf?
Also ich glaube, ja klar, also wir müssen erstmal alle Institutionen abschaffen, die Probleme machen, um das Ganze
plakativ zu sagen. Alle Institutionen abschaffen?
Ja, also Ehe, Grenzen, Nationalstaat, okay. Ja klar, Geld.
Nichts leichter als das.
Ja, absolut. Also das müssen wir. Und deshalb, also den ganzen Diversity-Diskurs, wo es darum geht, ja, wir brauchen mehr Frauen in der Polizei, wir brauchen mehr Frauen in der Militär. Nein, das brauchen wir gar nicht. Also das würde jetzt das Problem nicht besser machen. Und dann, ich habe applaudiert, weil ja tatsächlich, wir haben sehr wenige Mittel, um gegen das Patriarchat zu kämpfen, weil es die ganze Zeit verleugnet wird. Und ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich hier so auf einem Panel mit zwei Männern rede über Männlichkeit und über das Patriarchat und ich sehe, es gibt keine Spannung im Raum. Es ist so schön, weil dadurch bin ich geschützt durch euch. Ne, das ist so ein angenehmes Gefühl, weil wenn ich alleine bin und gegen das Patriarchat gehe oder über Männlichkeit spreche, dann bekomme ich so viel Widerstand, dass eigentlich meine ganze Aufgabe beruht darin, eben diesen Widerstand zu bewältigen und überhaupt Gehör zu finden und Legitimation wieder zu gewinnen. Und deshalb, also wenn du sagst, so, ja, wir müssen Frauen bewaffnen generell, dann sage ich, ja, weil wir so wenig Macht haben und diese soziale Strafe, ne, die von außen kommt, kommt eben natürlich von Männern. Also 99,9% von alle Hassnachrichten, die ich bekomme, kommen von Männern. Aber es gibt auch viele Frauen, die diesen System schützen und auch immer wieder sagen, na ja, aber das ist alles ein bisschen zu extrem und na ja, nicht alle Männer und na ja, Männlichkeit, das ist doch nicht das Problem, sondern das Problem ist... Was ist das? Ich frage mich, ja? Und genau, deshalb habe ich applaudiert, weil ich fühlte mich jetzt generell so in diesem Raum sehr unterstützt und sehr wohl. Und ich denke mir, ja, wie schön das sein kann, eben über Männlichkeit zu sprechen, wenn man ein Mann ist. Und das ist sehr schön, dass ihr das macht. Ich wollte mich persönlich bedanken und für alle Feministinnen, ja. Genau.
Ja, okay. Yeah, Applaus für Männer.
Ich wollte gerade sagen... Genug der Lorbeeren, aber...
Ist direkt mal ein Highlight.
Ja, vielleicht können Sie noch ein bisschen, aber auch jetzt ein bisschen an die Männer, die jetzt nicht hier sitzen, appellieren. Jetzt nicht als Lob, Herr Dittloff, weil ich weiß, Sie haben sich auch damit beschäftigt oder beschäftigen sich auch eben in Ihrem Buch damit, wie kann man ein feministischer Verbündeter sein? Und wie kann man denn anfangen? Also was wäre denn so ein Anfang, wenn jetzt noch nicht alle so fortgeschritten sind wie Sie beide?
Ja, also, haben Sie jetzt gesagt, ja, genau. Also, ich glaube, ein erster Schritt ist einfach wirklich erstmal, sich im Teil eines Geschlechterverhältnisses zu begreifen. Ist ja schön, wenn es das Geschlechterverhältnis nicht gäbe und wenn es sozusagen diese Binarität nicht gäbe, trotzdem ist das ja die prägende Situation für uns alle. Und sich als Teil im Geschlechterverhältnis zu begreifen und dann zu merken, okay, unter der Enge der Vorbilder leide ich auch als Mann. Da auf keinen Fall aufhören, das ist ganz wichtig sozusagen, weil sonst ist man schnell auch bei den Männerrechtlern, sondern zu merken, okay, und wer leidet aber eigentlich durch meine Prägung unter mir? Und ich glaube, das sich einzugestehen, und klingt irgendwie so banal, aber ich glaube, dass das total wichtig ist. Merkt es auch am Wort Patriarchat. Ich kannte das Wort nicht. Ich habe es kennengelernt, als ich 2004 die ersten Gender Studies Seminare belegt habe. Da habe ich das Wort Patriarchat kennengelernt. Ich war ja schon 21 Jahre davon geprägt. Ich war davon maximal den Profit einstreichen sozusagen im System, aber ich kannte es gar nicht. Und ich glaube, das Wort Patriarchat nutzen eigentlich fast nur die Menschen, die es abschaffen wollen. Und man merkt halt, das Benennen ist immer der erste Schritt, um es zu zeigen, auch auszustellen und dann aber ja, den nächsten Schritt zu gehen, um es abzuschaffen.
Ich habe jetzt bei allen anderen schon meine Lieblingsstellen aus dem Buch verraten. In Ihrem Buch ist übrigens meine Lieblingsstelle diese Stelle am Pissoir, wie Sie aus dem Kindergarten beschreiben. Also zwar, oder wollen Sie es selber erzählen?
Also es ist ja basic Initiationsritus für Jungs, aber mein erstes Mal im Pissoir habe ich mir immer schon gewünscht, das auf der ZDF-Dreisat Deutschlandfunkbühne nochmal zu erzählen. Aber es war halt so, ich war im Kindergarten, war ich so dann 3-4 Jahre alt, hatte vorher noch nie am Pissoir gepinkelt, weil. Und da stand dann schon jemand am Pissoir im Jungsklub im Kindergarten und dann war klar, okay, ich muss mich da auch hinstellen, weil wenn ich jetzt in die Kabine gehe, dann denkt er, dass ich halt entweder nicht im Stehen pinkeln kann oder halt gar nicht nur pinkeln muss. Und das wollte ich beides nicht, also habe ich mich dazugestellt und dann so lief es so ganz gut. Und dann hat er aber so zu mir runtergeguckt und dann habe ich schnell meine Hand vor meinen Penis gehalten und mich natürlich dabei selber angepinkelt und auf meiner hellblauen Hose hat es sich ganz gut gezeigt, das Malheur. Und dann hatte er so die Chance, mich total zu erniedrigen. Er hätte mich einfach rausschmeißen können aus dem Badezimmer und sagen können, guckt euch mal den kleinen Christian an, der hat sich angepisst. Und dann hat er das aber nicht gemacht, sondern wir hörten die Stimmen irgendwie, die anderen Jungs kamen gerade auch, wir wollten auch welche aufs Klo. Und dann hat er ganz schnell, ist er zum Wasserhahn gerannt, hat erst mich noch ein bisschen nasser gespritzt, dass es nicht nur im Schritt ist, und dann sich von oben bis unten nass gespritzt. Und dann kamen die anderen Jungs rein und dann hat er gesagt, Wasserschlacht, aber nehmt euch vor dem Kleinen in Acht, der ist gemeingefährlich. So. Und ich fand's so cute und hat er also eigentlich über nichts, also keine Szene so oft nachgedacht, dass der irgendwie in seinem jungen Alter schon so eine Form von großzügig mit den eigenen Privilegien, die zu teilen, nicht die Macht auszuspielen, die er gehabt hätte, indem er mich bloßgestellt hätte, sondern halt irgendwie solidarisch zu sein. Mhm. Und das war für mich voll die prägende Erfahrung.
Das war auch so eine solidarische Szene, ja. Was sind denn, weil Frau Roig auch gerade von den Männern erzählt hat, die ihr Hassnachrichten so gern schreiben, was sind denn die unangenehmen Situationen, wenn man versucht, ein feministischer Verbündeter zu sein?
Naja, natürlich auch sehr unschöne Kommentare so aus dem rechtskonservativen Spektrum, was keinen Spaß macht. Sicherlich bekomme ich es sehr viel weniger und auch ganz anders ab, weil ich aus einer ganz anderen Position spreche. Ich glaube, Feministinnen müssen da ganz andere Dinge aushalten. Nichtsdestotrotz macht es mir auch keinen Spaß. So, also das ist gibt's halt auch. Oder es auf jeder Lesung gibt es dann jemanden, der sagt, aber wir haben es in den 70ern doch schon alles gemacht, da gab es doch schon die Männerrechtler, warum machst du denn dein Buch auch noch? Und da muss ich natürlich sagen, okay, ja, und ich finde es zwar wichtig, auch die Geschichte auch von progressiven und von selbstkritischen oder von feministischen Bewegungen immer mitzudenken und mit aufzuzeigen, und doch bringt auch Teveleits Männerfantasien, das vielleicht gerade noch, aber es erreicht nicht mehr die jungen Leute von heute. So, ich natürlich schon. Und das, ich glaube, man muss halt immer das mit seiner Gegenwart auch noch mal verhandeln. Aber das ist etwas, was ich als natürlich auch als Feedback bekomme.
Ja, Frau Roig, wie sehen Sie das? Weil man kann vielleicht an manchen Stellen von Ihrem Buch auch sagen, ja, das ist eine feministische Argumentation, ein feministischer Kampf, den gab es vielleicht vor 30 Jahren schon mal.
Ja, also
was ist anders oder was muss man vielleicht auch, wie Herr Dittloff das gesagt hat, gerade wiederholen, weil es verloren geht über die Generation?
Also wenn wir jetzt keine Gender Pay Gap mehr hätten, wenn wir eben schädliche Institutionen auch schon abgeschafft hätten, wenn Jungs in der Schule Röcke und Kleider und lange Haare tragen können, ohne verprügelt zu werden, dann brauchen wir dieses Buch nicht mehr. Ja, und das heißt also, was ich sehe, ist, dass ja, das ist ein Kampf, der schon auch vor 40, 50, 60 Jahren auch schon angefangen wurde. Und ich beruhe mich auch auf diese Feministinnen, die, und das muss man auch sagen, sie wurden mit so viel Hass begegnet, dass ihre Botschaften auch nicht mal die Chance hatten, auch wirklich so durchzukommen in den Mainstream. Und ich sehe darin auch meine Aufgabe, so diese Debatten auch zu aktualisieren. Aber so viele Fortschritte haben wir nicht. Also ja, die Vergewaltigung in der Ehe ist jetzt anerkannt. Juhu, super. Frauen brauchen nicht mehr die Erlaubnis des Mannes, um arbeiten zu gehen oder große Anschaffungen zu machen. Toll. Aber wollen wir uns damit zufrieden geben? Also neulich war ich in einem Gespräch mit einem Mann, der ein Buch geschrieben hat und sagt, Frauen sind doch super zufrieden. Warum wollen Sie, dass Frauen unzufrieden sind? Und ich sage, es geht nicht um gefühlte Unzufriedenheit, es geht um Fakten. Und solange wir diese Ungerechtigkeit nicht gelöst haben, dann können wir immer noch darüber sprechen. Das ist für mich so, das sind Taktiken Also manipulative Strategien, auch die versuchen auch mich zu diskreditieren als eine Person, die nur Sachen wiederholt. Aber wenn sie wiederholt werden müssen, dann müssen wir sie auf jeden Fall wiederholen.
Ja. Also. Und ich glaube, es hat auch manchmal einfach, es gibt ein kleines Update, also einen feinen Shift, also zum Beispiel, wie sie über die Binarität von Geschlecht schreiben und sie aufzulösen. Ich glaube, das ist keine Diskussion, die wir schon vor 30 Jahren geführt haben.
Also vor 30 Jahren waren Anfänge davon. Also zum Beispiel eine französische lesbische Feministin, Monique Wittig, hatte über der Binarismus, hatte über die, wie schädlich eigentlich das ist und wie es die Säule des Patriarchats ist, wie andere Feministinnen. Aber diese Debatte wurde nicht auch bis zu dem Punkt geführt, dass es auch in der Mitte der Gesellschaft auch angesprochen wird. Das nicht. Und ich glaube, so die Medizin hat auch sehr, sehr viel getan, auch um eben das binäre Geschlecht als einen Mythos zu entlarven. Und damals war das nicht der Fall.
Mhm. Herr Hotz, weil Sie vorhin auch Ihre alten KollegInnen bei Siemens angesprochen haben, könnten Sie sich vorstellen, denen, wenn Sie noch vielleicht fiktiv Kontakt zu denen hätten, das Buch von Emilia Roig denen zu schenken zu Weihnachten?
Oh, gerne.
Könnten die damit was anfangen, glauben Sie?
Ich wünsche es mir und so ein positives Menschenbild sollte man sich erhalten. Ich hoffe es, dass es ankommen würde. Ich möchte denen jetzt nicht eine Menschenfeindlichkeit unterstellen und eine Abwesenheit von Auseinandersetzung mit sich selbst.
Aber nehmen Sie das wahr, dass es ein bestimmtes Vokabular vielleicht oder Narrative gibt, die Menschen auch das Gefühl geben kann, ausgeschlossen zu sein aus der Debatte? Das ist ja ein Argument, was es manchmal gibt.
Weil Dinge benannt werden.
Wir fühlen uns von Gendern abgestoßen oder von bestimmten Vokabular wie Patriarchat oder so etwas.
Ich glaube, man muss sich von diesen fürchterlichen Kulturkampfdebatten lösen. Wenn man jetzt zum 800. Mal über Gendern redet, dann ist niemandem geholfen und niemand ist dazu verpflichtet, es zu tun. Manche finden es sinnvoll und gerade in so großen öffentlichen Texten wäre es vielleicht ganz schlau, alle Menschen mit einzubeziehen, die gemeint sind. Aber niemand wird jetzt von der kommunistischen Genderpolizei dazu verdammt, einen Stern zu benutzen in einer WhatsApp-Nachricht. Ich glaube, wir müssen uns von diesen komischen Kulturkampfdebatten lösen und das den Markus Söders und Wolfgang Kubicis dieser Welt überlassen. Dann sind die beschäftigt und wir können uns um tatsächlichen Fortschritt kümmern.
Mhm. Wie schafft man das, würden Sie sagen, Herr Dittloff, möglichst viele Leute einfach einzubeziehen in die Debatte, möglichst viele Leute zu feministischen Verbündeten zu machen?
Also ich glaube, es braucht ein Spektrum des Ansprechens, also dass man halt auf verschiedenen Kanälen spricht. Und ein Kanal, den ich jetzt gewählt habe, ist irgendwie die Niedrigschwelligkeit darüber zu erreichen, dass es erstmal kein Fingerzeig ist und nicht über eine reine Anklage funktioniert, sondern über eine Selbstkritik. Und die Selbstkritik kann vielleicht eine Art von, ich sag's vorsichtig und auch in Klammern und auch klein, aber auch als eine Art von Vorbild dienen. Also ich bin gar kein Fan von Vorbildern im Allgemeinen, allein das hat schon wie so eine hierarchische Struktur, aber ich glaube halt nicht zu sagen, das machst du falsch und das machst du falsch und so sozusagen, sondern eher Systeme angreifen, Einzelpersonen unterstützen in der Veränderung und die Notwendigkeit zur Veränderung irgendwie auch aufzuzeigen. Mhm.
Frau Roig, wie nehmen Sie das wahr? Wie inklusiv kann man Diskussionen um Genderrollen gestalten?
Also es gibt immer die Gefahr, wenn wir versuchen, sehr, sehr inklusiv zu sein, dass wir Kompromisse machen und dass wir versuchen, auch weniger radikal zu sein, so die Anforderungen oder die Argumente zu verwässern, damit sie eben verdauerbar sind für die konservativsten Menschen. Und das sehe ich anders, das ist nicht meine Strategie, weil das hat bisher ehrlich gesagt nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, Radikalität ist nötig. Durch Radikalität entsteht Fortschritt. Es ist auch okay, dass es Spaltung gibt. Es ist okay, dass es Konflikte gibt. Ohne Konflikte würden Frauen hier in Deutschland kein Wahlrecht haben. Ohne Konflikte wäre die Sklaverei nicht abgeschafft worden. Ohne Konflikte würde Vergewaltigung auch im Strafgesetzbuch nicht stehen. Und deshalb, wir müssen das aushalten können. Und ich glaube, das ist immer wieder so eine Ablenkungsstrategie, uns immer wieder zu sagen, naja, ihr spaltet. Oder wir müssen im Dialog bleiben. Aber nein, weil im Dialog und wenn wir alle einverstanden sind, in dem Moment M, passiert kein Fortschritt. Deshalb Konflikte aushalten. Natürlich muss es konstruktiv sein. Aber ab dem Moment, wo die Menschen, die die Konflikte auslösen, vermeintlich eben die marginalisierten Gruppen sind, also das stimmt auch nicht. Sie haben nicht so viel Macht, um diese Konflikte so wirksam aufzulösen, sondern ab dem Moment, wo die Macht in den Händen der dominanten Gruppen bleibt, kann es nicht in Gewalt umgegangen werden, wenn durch Feminismus zum Beispiel.
Wenn wir jetzt eine kleine Abschlussrunde machen und Sie alle eine Sache ändern könnten morgen. Also eine kleine Sache ändert sich morgen, die Geschlechterrollen, die binären Geschlechterrollen durchlässiger, weniger brutal für alle Menschen macht. Ich weiß, Frau Reuk, Sie wollen alle Institutionen schaffen, aber vielleicht fällt Ihnen noch eine kleine,
alle,
kleinere Sache
nicht.
Ein. Eine kleinere Sache. Also eine Sache könnten Sie gleich morgen ändern. Herr Hotz, was wäre das?
Ich würde Markus Söder mit Gewalt aus allen Ämtern entfernen. Es bringt uns nicht viel weiter, aber es wäre mir eine persönliche
Genugtuung. Eine Person, okay. Verstehe. Frau Reuk?
Was ich machen würde jetzt, ich würde alle großen Redaktionen von den deutschen Medien auch auswechseln.
Ein kleiner Schritt.
Ja, dann machen wir einfach beides von uns.
Nee, genau, ja, stimmt. Nee, und also als kleiner Schritt, weil, sorry, stimmt, ich habe...
Nein, alles gut, nee, das muss ausgewechselt werden.
Nein, also das auf jeden Fall, genau. Und auch geschlechtsneutrale Erziehung für alle Kinder. Das heißt, alle Kinder dürfen alle Klamotten tragen, dürfen alle Spiele spielen und dürfen ihr Pronomen auswählen, wenn sie 10 sind.
Okay, und Herr Dittloff, was würden Sie ändern?
Ich würde Techniken der Selbstreflexion in der Schule als Unterrichtsfach einführen wollen. Also dass man einfach lernt, sich zu verorten, wo bin ich, wie fühle ich mich und was hat das auch mit anderen zu tun. Also sich einfach als Mensch in Gesellschaft verstehen lernen. So, und damit auch die Verantwortung.
Sie haben 3 oder auch mehr gute Vorschläge gehört. Wie können wir Geschlechterrollen durchlässiger, weniger binär, weniger brutal für alle Menschen machen? Das war der Bücherfrühling von Deutschlandfunk Kultur hier auf der Bühne von ZDF und Dreisat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen allen fürs Diskutieren. Emilia Reuk war hier mit ihrem Buch Das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe, ist erschienen im Ullstein Verlag. Christian Dittloff hat den Essay geschrieben Prägung, Nachdenken über Männlichkeit, erschienen im Berlin Verlag. Und Sebastian Hotz, Mindset heißt sein Roman, sein erster Roman und erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Mein Name ist Miriam C. und ich danke Ihnen allen fürs Interesse. Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke euch allen.